Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Recoleta, Chiles sozialistische Stadtoase. Ein Bericht von Frederico Füllgraf, verantwortlich Redaktion. Dies sind Eindrücke von Bürgermeister Daniel Jadues Kampf gegen die neoliberale Wüste der Hauptstadt Santiago. Daniel Jadue empfängt mich gegen 9:30 Uhr morgens in seinem Büro im 6. Stockwerk des Rathauses von Recoleta, im Norden der Hauptstadt gelegen. Es ist Ende August 2019. Keiner von uns konnte sich vor knapp 2,5 Monaten den Ausbruch der Massenproteste lebhaft vorstellen. Von den zahlreichen Fenstern, die seinen großen Schreibtisch umrannten, haben Bürgermeister und Besucher einen nahezu kompletten Rundblick auf die 7 Millionen Metropole am Fuß der Anden, insbesondere auf den San Cristobal-Hügel, der die geografische Grenze zwischen dem Zentrum Santiagos und den Regierungsbezirken Providencia, Recoleta und, weiter nordöstlich gelegen, auf Las Condes bildet. Recoleta ist einer der 35 kommunalen Regierungsbezirke Santiago de Chiles mit ca. 170.000 Einwohnern. Er grenzt im Westen an das bürgerliche Bohème und touristisch attraktive Viertel Bella Vista mit seinen vielfältigen Kneipen, Restaurants und kulturellen Angeboten, zu denen jedoch die benachbarten Bewohner Recoletas, meist proletarischer Herkunft, keinen finanziellen Zugang haben. Im Süden grenzt Recoleta wiederum an den Bezirk Patronato, einstige Basarhochburg der palästinensischen Diaspora am Fuß der Anden, die mit ihren 350.000 Nachkommen heute als größte palästinensische Gemeinde außerhalb des Nahen Ostens gilt. Daniel Jadues Großvater war einer von tausenden palästinensischen Einwanderern, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Chiles Häfen von Bord gingen und seitdem samt ihrer Nachfahren als Turcos, Türken, bezeichnet wurden. Eine hirnrissige Zuordnung südamerikanischer Einwanderungsbehörden, weil emigrierende Syrer, Libanesen und Palästinenser mit Pässen des damals nahostokkupierten Osmanischen Reiches ausgestattet waren. Jedenfalls sind Türken unter Chile-Palästinensern nicht gerade beliebt. Bevor Jadue überhaupt in die genuin chilenische Politik eintrat und Mitglied der Kommunistischen Partei wurde, widmete sich der einstige Student der Architektur und Soziologie als Vorsitzender der palästinensischen Studentenvereinigung Chiles dem Kampf gegen die israelische Besatzungspolitik in Gaza und dem Westjordanland. 2013 reiste der inzwischen diplomierte Architekt und Soziologe ins Heimatland seiner Vorfahren und erlebte auf unmittelbare und dramatische Weise den Alltag unter israelischer Militärbesatzung. Er führte darüber Tagebuch und schrieb nach seiner Rückkehr das 2014 erschienene Buch »Palästina, Chronica de un Asedio«, »Palästina, Chronik einer Demütigung«, von dem er mir sein letztes freies Autorenexemplar schenkte. Als ich um sein Autogramm bat, antwortete er »Erst nachdem du das Buch gelesen hast« und lachte. Der 55 Jahre alte Kommunist, Atheist, Palästinenser und Freimaurer, wie er sich selbst gerne scherzhaft vorstellt, ist seit 2012 als Bürgermeister im Amt und wurde 2016 mit 56% der Stimmen wiedergewählt. Seitdem führt Jadue eine geräuschlose, aber viel beachtete regelrechte Revolution in der chilenischen Stadtverwaltung durch, die Gegenstand des nachstehenden Interviews ist. Wie die satirische Wochenzeitschrift The Clinic jüngst kommentierte, richten sich die Augen in Chile auf Jadue. Er weiß es, obwohl er kontert, er sei nicht ehrgeizig. Der Titel dieses Artikels birgt eine ironische Pointe, die sich der Leserin und dem Leser nicht sofort offenbart. Es ist das Spiel mit dem Wort Oase. Wie in der Ausgabe der Nachdenkseiten vom vergangenen 26. Oktober 2019 berichtet, hatten Präsident Sebastián Piñera am 17. Oktober der Londoner Financial Times ein Interview gegeben, in dem er voller Stolz behauptete, Chile sei eine sogenannte Oase inmitten eines wirtschaftlich und sozial maroden Kontinents. Keine 24 Stunden später brach am 18. Oktober ein Volkssturm los, der Piñeras Worte und das weltweite Credo von Chile als neoliberalen Musterland in Rauch auflöste. Die Proteste halten an. Doch innerhalb Chiles, und zwar wenige U-Bahn-Stationen vom Piñeras Regierungspalast La Moneda entfernt, gibt es tatsächlich eine Oase im Herzen des radikal-liberalen Santiago de Chile. Die Stadtverwaltung Recoleta von Bürgermeister Daniel Jadue, um die sich dieses Interview dreht. Füllgraf. Herr Jadue, seit Dezember 2012 sind Sie Bürgermeister des Bezirkes Recoleta. In welchem Zustand befanden sich die öffentliche Verwaltung, als Sie Ihr erstes Mandat antraten? Jadwe. Sehr komplexe Zusammenhänge und Zustände fand ich vor. Das Erste, was der Leser wissen sollte, ist, dass Recoleta seit Ende des Pinochet-Regimes über 12 Jahre lang von der extremen Rechten regiert wurde. Als wir nach dem ersten Wahlsieg der Mitte-Links-Koalition hier die Amtsgeschäfte übernahmen, fanden wir ein desolates öffentliches Bildungssystem vor, in dem über 2000 Schüler immatrikuliert waren und viele neue Schüler erwarteten wurden. Doch anstatt neue Schulen zu bauen, waren von unseren Vorgängern 2 Schulen geschlossen worden. Nichts anderes im maroden Gesundheitssystem. Eine lächerliche Anzahl von 11 Ärzten behandelten angeblich eine Bevölkerung von damals 130.000 Einwohnern. Heute sind es 170.000. Es fehlten sämtliche Medikamente. Sehr gravierend fanden wir im Überbau eine sogenannte Kultur der Korruption vor, also eine von systematischer Korruption durchsetzte öffentliche Verwaltung. Der Bezirksbeauftragte für öffentliche Bauaufträge war zum Beispiel wegen Veruntreuung verurteilt und verhaftet worden. Zu jener wortwörtlichen Kultur gehörten ausgemachte Aufpreise, Bestechungen, geheime Handlungskommissionen und so weiter. Doch damit nicht genug. Die Bezirksverwaltung war mit 5 Milliarden Pesos, damals umgerechnet ca. 12 Milliarden Euro, für chilenische Verhältnisse hoch verschuldet, hatten aber gleichzeitig sämtliche Archivunterlagen verschwinden lassen. Es gab keine Investitionen und das soziale Gefüge, insbesondere Strukturen des Gemeinschaftslebens, waren vollkommen zerstört. Das führte dazu, dass im Jahr 2012 mindestens 60% der Bevölkerung das Vertrauen in die Verwaltung und ihre Politiker verloren hatten und eine Wende forderten. 7 Jahre später erleben wir nun ein bedeutendes Anwachsen der öffentlichen und privaten Investitionen sowie der Einkommen. Wir haben die Zahl der immatrikulierten Schüler verdoppelt und die Zahl der festen und mobilen Ärzte mit 44 auf das Vierfache erhöht. Ärzte, die also nicht nur stationär, sondern als Gemeindeärzte Hausbesuche machen. Wir haben mittlerweile 40% der öffentlichen Schulden abgezahlt und gehören zu den 5 am meisten transparenten 346 chilenischen Kommunalverwaltungen. Füllgraf, gute Nachrichten. Seit mindestens 3 Jahren ist Ihre Verwaltung aber auch für Innovationen oder genauer gesagt für einschneidende soziale Initiativen bekannt, mit denen Recoleta als eine Art Oase in der Wüste neoliberaler Stadtpolitik bezeichnet wird. Eines dieser Projekte, die öffentliche Immobilienagentur, scheint offenbar sogar in Berlin auf großes Interesse gestoßen zu sein. Jadwe, richtig. Wir haben eine Reihe von Initiativen auf lokaler Ebene ergriffen, die sich nach wenigen Jahren als Modell öffentlicher Politik landesweiter Nachahmung erfreuen. So zum Beispiel die Volksapotheke, die von mehr als 140 Städten kopiert wird. Die Volksaugenklinik, die Volksbuchhandlung, die offene Universität von Recoleta, das Gesundheitsprogramm auf Bezirksebene, die öffentliche Immobilienagentur und so weiter. Alles zusammen ein gewaltiges Bündel sozialer Maßnahmen und Projekte, die die Lebensqualität der Bewohner in entscheidender Weise und von jedem erkennbar positiv verändert haben. Jedoch in dieser Art niemals zuvor erprobt wurden. Dazu gehört auch ganz bestimmt der Ausbau der Grünflächen als Freizeit- und Erholungsraum der Bevölkerung, was wiederum dadurch möglich wurde, dass die öffentlichen und privaten Investitionen in Recoleta in den vergangenen Jahren um das 14-fache erhöht werden konnten. Das ist aber längst nicht ausreichend, denn wir haben Kommunen, in denen die öffentlichen Jahres-pro-Kopf-Investitionen kaum $200 erreichen, wo wir natürlich mächtig nachholen müssen. Füllgraf, das ist beeindruckend. Erzählen Sie uns doch, wie Sie auf die Idee der öffentlichen Immobilienagentur kamen und wie diese funktioniert. Auf einen Tisch mit dem Architekturmodell Recoletas zugehend, erklärt der Bürgermeister: Es handelt sich in der Tat um das erste Experiment zur Finanzierung von sozialem Wohnungsbau in der Geschichte Chiles. Und in der Tat, vor wenigen Tagen las ich, dass man in Berlin eine Initiative zur Entprivatisierung des Immobilienhandels vorgeschlagen hat, der die Mietpreise unter Kontrolle bringen soll. Und das ist genau richtig. Es gibt offenbar eine internationale Bewegung zur Neukommunalisierung der öffentlichen Dienstleistungen. Sagen wir es so, in Recoleta begannen wir die Welt etwas anders zu betrachten und zu beurteilen, denn wir leben in einem Land, in dem der Staat entmachtet wurde. Er soll so wenig Mittel wie nur möglich ausgeben, sei es für Gesundheit, Bildung, Altersvorsorge, für nichts. Da haben wir gesagt, damit machen wir Schluss. Der Staat muss eine viel aktivere Rolle spielen. Er muss gewagter auftreten, den Markt regulieren und sich nicht umgekehrt von ihm regulieren lassen, wie es leider weltweit üblich geworden ist. Mit anderen Worten, wir haben hier auf lokaler Ebene erfolgreiche soziale Experimente entworfen, die ein Bild davon sind, wie wir uns unser Land in Zukunft vorstellen. Im Jahr 2015 starteten wir das Projekt der Volksapotheke, also staatlich geförderte Apotheken mit Medikamenten zu viel geringeren Preisen als die des privaten Apothekenkartells, das Chile beherrscht. Und nach kurzer Zeit danach machten wir uns Gedanken darüber, wie wir in den Markt eingreifen und als Staat auf Kommunalebene Wohnraum zu erschwinglichen Preisen bereitstellen können. So begann das Projekt der öffentlichen Immobilienagentur. Dem gingen lange Verhandlungen auf Regierungsebene voraus, bis es 2017 der Regierung von Präsidentin Michelle Bachelet durch das nationale Haushaltsgesetz gelang, eine Regelung im Parlament zu verabschieden, die die Pläne von gemeinnützigen Institutionen und Gemeinden erleichtern sollte, damit diese Wohnungsbauförderung beantragen konnten. Da unsere Verwaltung sich schon lange zuvor um die Konzession für ein Gelände für diesen Wohnungsbau bemüht und ein entsprechendes Projekt entwickelt hatte, waren wir erstaunlicherweise die einzigen, die sich bewarben, als das Ministerium den Wettbewerb ausschrieb. Doch die Agentur bemüht sich auch um Wohnraumvermietung. Auf diese Weise können die am stärksten von Verarmung betroffenen Bewohner von Recoleta kleine Kommunalwohnungen mit Schlafzimmer, Badküche und einem Wohnzimmer zu einem Preis mieten, der 25% ihres Einkommens nicht übersteigt. Füllgraf, wenn wir nun diese kühnen Initiativen in Recoleta auf das beherrschende ökonomische, stadtplanerische und gesellschaftspolitische Umfeld von Santiago mit seinen 7 Millionen Einwohnern beziehen, eine Stadt, die in verschiedenen wissenschaftlichen Studien als sprichwörtlicher neoliberaler Moloch bezeichnet wird, welche Überlebenschance hat Ihre Sozialpolitik vis-à-vis der Hauptstadt? Radue, das müssen wir etwas abstrakter erklären. Städte sind immer der formale Ausdruck derjenigen, die sie erbauen. Da komme ich auf das sogenannte Modell der Apartheid, das heißt, eine Nation, zwei Systeme. Und was haben wir im Neoliberalismus? Nationen mit zwei Systemen, also denjenigen, die das Geld haben und den anderen, die keines haben. Beispiel: Ein Kranker mit Geld geht in eine Privatklinik, um sich behandeln zu lassen. Doch derjenige, der kein Geld hat, wird in ein öffentliches Krankenhaus eingeliefert, in dessen Korridoren er in der Warteschlange krepiert. Das ist das soziale Rasterbild Chiles. Oder anders. Es gibt Geld für die Ausbildung der Reichen, jedoch nicht für die Grund- und Hochschulbildung der Minderbemittelten. Wenn sie Geld haben, können sie reisen und sich erholen. Haben sie keins, müssen sie leider weitere 10 Stunden täglich schuften und sich ausbeuten lassen. Das hat mit der Bewertung der Arbeit im Neoliberalismus zu tun. Eine Minderheit wird für wenig Leistung überbezahlt. Die Mehrheit der Werktätigen umgekehrt für mehr Arbeit unterbezahlt. Damit es Gewinne gibt, müssen viele Menschen unter dem Preis bezahlt werden, den ihre Arbeit wert ist. In der Stadtplanung haben wir das gleiche sogenannte Drehbuch. Damit eine Stadt wie Las Condes, das ist ein teurer Wohnbezirk und Geschäftsviertel in Santiago, existieren kann, muss es einen Bezirk wie Recoleta geben. Damit es in Las Condes gartenumrankte Villen, begrünte Trottoirs und all diese Augenpracht gibt, muss es einen Bezirk wie unser schäbiges Recoleta geben, mit seinen beschädigten Straßen, kaputten Fußwegen, ohne Grünanlagen und sonstigen Annehmlichkeiten. Weil nicht investiert wird, genauer wurde. In einem Satz, das herrschende Wirtschaftsmodell fördert die Ungleichheit und deshalb herrschen in ein und derselben Stadt solche Kontraste. Füllgraf, wie wirken sich diese Gegensätze auf das Verhalten des Individuums gegenüber der Gemeinschaft aus? Es gibt mehrfach Hinweise in der Fachliteratur und im investigativen Journalismus, wonach der wilde Neoliberalismus in Chile einen nahezu narzisstischen Individualismus gefördert und Gemeinschaftssinn sowie Solidaritätsempfinden zerrüttet habe. Radue, mit katastrophalen Auswirkungen. Das neoliberale System wirkt hier mit aller Gewalt. Es sperrte die Menschen in ihre Wohnungen, in die privatisierte Anonymität ein. Das ist eine der Folgen der Militärdiktatur, die das Misstrauen gegenüber dem eigenen Nachbarn verbreitet hat. Doch darüber hinaus drückt sich diese Individualisierung in einem zweigeteilten Zustand aus, in dem Reichtum und Armut zwar koexistieren, aber nicht miteinander kommunizieren. Recoleta ist ein gutes Beispiel dafür. Hier gab es vor unserer Amtsübernahme im Jahr 2012 im Umkreis von 16,5 Kilometern weder einen Augenarzt mit Optikerladen, noch gab es eine Buchhandlung. Es gab sage und schreibe 2 Apotheken für die Versorgung von damals 130.000 Einwohnern, doch diese Drogerien forderten unerschwingliche Preise. Was hat das mit dem Neoliberalismus zu tun? Sehr viel. Wenn eine Stadt in ihrer Infrastruktur und mit ihrem Dienstleistungsangebot derart ruiniert ist, wirkt sich das auf die Kommunikation und das Zusammenleben seiner Bewohner aus, die sich nicht mehr mit ihren Nachbarn unterhalten können, sondern dauernd anstrengende und teure Fahrten nach fernliegenden Bezirken unternehmen müssen, um sich behandeln zu lassen. Teure und teils 2,5 Stunden lange Hin- und Rückreisen, die übrigens auch die Mehrheit der berufstätigen Bevölkerung Chiles täglich auf sich nehmen muss. Selbstverständlich darf das Individuum diese Anreisezeit nicht von seiner Arbeitszeit, sondern muss sie von seiner Freizeit abziehen. Was in Chile zigtausende Familienkrisen und Zerrüttungen mit grassierenden Krankheiten wie Depressionen zur Folge hat, weil eine Stadt wie Santiago die Menschen kaputt macht. Füllgraf, wodurch unterscheidet sich nun eine Administration linker Parteien, in ihrem Fall der Kommunistischen Partei Chiles, von den traditionellen Verwaltungen der Konservativen? Cadue, also ich nehme fest an, dass in einer Kommunalverwaltung mit den Dimensionen Sao Paulos mit 18 Millionen Einwohnern mehr als die gesamte Bevölkerung Chiles der Bürgermeister, anders als hier in Recoleta, den persönlichen Kontakt zur Bevölkerung verliert, womit die Beziehungen sozusagen von den Medien vermittelt werden. Dies birgt die Gefahr in sich, dass die meisten Medien nicht objektiv berichten, sondern bestimmte Klasseninteressen vertreten. Die Folge ist also eine sprichwörtliche Kontaktstörung zwischen Regierenden und ihrer sozialen Basis, was zu fatalen Entfremdungen führen kann. Ich will aber einen anderen Aspekt ansprechen, der für mich von zentraler Bedeutung ist. Für die lateinamerikanische Linke an der Macht waren Verpflichtungen wie Effizienz, Transparenz und Ehrlichkeit niemals ein Thema. Die Linke ging stets zu lax damit um. Das hat mit der Tradition der politischen Kultur zu tun. Das hat die Rechte den Linken vererbt, weil die Institutionen davon durchdrungen sind. Das muss die Linke aber rigoros überdenken und korrigieren. Denn seit Jahren ist es zur Mode der scheinheiligen Rechten geworden, die Linke als buchstäblich korrupt darzustellen. Wir hier in Recoleta haben eine kommunistische Regierung eingesetzt, die als die handlungsfähigste, effizienteste, transparenteste und ehrlichste anerkannt wird, die Recoleta bisher in seiner gesamten Geschichte besaß. Füllgraf. Abschließend eine aktuelle Frage zur Expansion und politischen Einflussnahme der evangelikalen Sekten in Lateinamerikas Vorstädten. In Brasilien wurde diese Expansion von der Regierung der PT, wenn nicht verkannt, so doch toleriert. Mit der Parlamentarisierung, also der Schwergewichtsverlegung in die Parlamente, verließ die PT ihre Basisarbeit und Verankerung in den Vorstädten und Arbeitervierteln, die in der Folgezeit systematisch von evangelikalen Sekten okkupiert wurden, mit deren unentbehrlicher Unterstützung der rechtsradikale Jair Bolsonaro 2018 die Präsidentschaftswahlen gewann. Doch diese Sekten sind nun auch in Chile im Vormarsch. Wie mit ihnen umgehen? Cadue. Mit diesen Sekten muss eine fortschrittliche Verwaltung einen Disput aufnehmen, ihr die Anhängerschaft mit sozialistischen Alternativen abnehmen. Wenn nicht, wie mancherorts der Fall, mit diesen Kirchen eine Beziehung zugunsten der Bevölkerung aufbaue, die aber von den Evangelikalen vermittelt wird, dann bedeutet das, dass ich auf meine Botschaft und Politik verzichte, weil ich die Bevölkerung einer Energie und Macht ausliefere, die zu dem, was wir als Gesellschaft wollen und aufbauen können, in diametralem Widerspruch steht. Wenn wir ein paar Jahrzehnte zurückblicken, stellen wir fest, dass die Benutzung der Evangelikalen im Grunde bereits in den 1950er Jahren begann. Sie sollten im Kalkül des Kapitals damals die christlich-sozialen Parteien des Katholizismus als soziale Basis ersetzen. Neuen Schub erhielten diese Sekten nun aber mit den massiven Anklagen gegen die Korruption und Sexskandale in der katholischen Kirche und ihrem schweren Verlust an Vertrauen und Gläubigen. Füllgraf, Skandale, von denen Chile ein Lied singen kann. Cadue, allerdings, die Evangelikalen haben sich nun zu einer politischen Kraft gemausert, die in allen Ländern Lateinamerikas sich offen mit Kandidaten und Parteien in die Politik einmischt. Und warum haben sie Zulauf? Weil zum Beispiel in Chile der Neoliberalismus Hunderttausende Arbeiterinnen und Arbeiter in Depression, Alkoholismus und Drogenabhängigkeit treibt, die nicht mehr die katholische Kirche aufsuchen, sondern denen von netten evangelikalen Pastoren und ihren feurigen Predigten unter die Arme gegriffen wird und die fortan indoktriniert werden. Da springen wir ein, um den Sekten mit unserer solidarischen Verwaltung den Wind aus den Segeln zu nehmen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de und im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.